Heute bei uns im Podcast zu Gast Ramon Zürcher. Seit vielen Jahren schon steht Ramon Zürcher seinem Freund und Chef Erich von Däniken tatkräftig zur Seite. Aber wie haben Ramon und Erich von Däniken sich eigentlich kennengelernt? Wie ist es für von Däniken zu arbeiten und was hat es eigentlich mit dem Projekt Ramar auf sich? Das und vieles mehr haben wir heute besprochen. Lass uns damit anfangen, dass du nun seit, wenn ich richtig informiert bin, seit 2004 für Erich von Däniken beschäftigt bist. Erzähl doch mal, wie dein Leben vorher aussah. Welchen Stellenwert hatte denn die Präastronautik und all diese Themen in deinem Leben vorher?
Ja, also eben, ich bin hier im Berner Oberland, in den Schweizer Alpen aufgewachsen, in einem kleinen Tal. War eigentlich immer ein Naturbursche und vorwiegend draußen. War nicht so der Leser. Habe mich aber über Kollegen und auch meinen Bruder, der viele Däniken-Bücher gelesen hat, mit dem Thema am Rande beschäftigt. Aber da war ich noch eigentlich Kind, jugendlich. Also mit 14 Jahren dann habe ich den Erich kennenlernen dürfen. Und seither, dann war die Schule zu Ende, dann habe ich meine Ausbildung gemacht und als Kaufmann in der Hotellerie, also Rezeptionist im Vier-Sterne-Hotel, Luxushotel hier am Thunersee. Und während diesen Zeiten habe ich meine Ferien immer so gelegt, dass ich halt Erich auf Vortragstourneen begleiten konnte. Ich brauchte immer Hilfe am Büchertisch oder mit der Technik und so. Also bin ich eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr, kenne ich den Erich und bin da im Rhein gewachsen. Und dann nach meinen ganzen gastronomischen Ausbildungen habe ich dann die Anfrage von ihm gekriegt, 2004, als der Mystery Park da aufgegangen war, das Jahr zuvor, ob ich nicht das Archiv digitalisieren würde für ihn. Und das sind natürlich von den letzten mittlerweile 60 Jahren, das sind unzählige Abertausende von Seiten, Korrespondenz oder Artikel zum Thema. Wir haben über 200.000 Dias, negative Filmstreifen, die wir jetzt alle einfach eben digitalisiert haben, um das für auch die Nachwelt zu erhalten. Und dann 2 Jahre später durfte ich dann das Büro eigentlich übernehmen als Sekretär von ihm. Und ja, das bedeutet, ich arbeite seit 17 Jahren fest für ihn. Und das wäre das ab 2006 dann. Also jetzt 16 Jahre als Sekretär.
Genau. Kannst das erste Treffen, wie alt warst du da, sagst du? 14?
14.
14 Jahre 14. alt.
Ja, genau.
Und Erich von Däniken getroffen. War dir da bewusst, was für eine große Nummer, in Anführungszeichen, er da schon war? War dir das bewusst und wie war denn dein erstes Treffen?
Ja, es war ein bisschen lange Geschichte. Und zwar ein meiner besten Freunde, mit dem ich eben immer ständig im Wald und Wiesen unterwegs war, der hat viele Däniken-Bücher gelesen. Und dann waren wir ausnahmsweise auch mal in der Stadt, in Thun, unterwegs. Und dann sehe ich dort ein Plakat, Erich von Däniken spricht im Schadau-Saal. Und dann habe ich gesagt, du, von dem liest du doch die Bücher, lass uns da hingehen, oder? Und das wollten wir dann machen, aber bei mir war es so, ich bin der Älteste von 4 Geschwistern und mein Vater war da an dem Abend nicht zu Hause und meine Mutter hatte Nachtschicht im Spital, also musste ich babysitten für meine Geschwister und konnte ausgerechnet an dem Abend nicht mit. Dann ist halt mein Kollege alleine gegangen und hat sich wie immer nach den Vorträgen die Bücher signieren lassen. Und da mit 14 und guckt der Erich so ihn an und sagt, ja, wo sind denn deine Eltern? Und sagt er, ja, ich bin alleine hier, aber ich muss jetzt anrufen, weil kein Zug mehr fährt. Sie müssen mich abholen. Und Erich sagt dann, ja, es liegt ja bei mir auf der Strecke, ich bring dich heim. So, und dann sind sie halt ins Gespräch gekommen und dann hat der Kollege eben erzählt, dass ich auch gerne hätte dabei sein wollen. Und Erich, wie er ist, hat er dann uns eingeladen, auf dem Beatenberg in Storint mal einen Abend mit ihm zu plaudern, damit ich auch die Chance hätte, ihn noch kennenzulernen. Genau, und das war natürlich, hat dann auch mit unseren Eltern natürlich telefoniert und so, weil ja, ist ja nicht gerade gewöhnlich, dass so ein älterer Herr 2 junge Burschen einlädt, oder? Aber da war ja nie das Thema. Und somit konnten wir dann dahin und haben dort den schönen Abend verbracht, ihn natürlich gelöchert mit all unseren Fragen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt und seither eben eigentlich eine wirklich eine Freundschaft. Also bei mir ist es so, ich arbeite nicht für einen Chef oder einen Boss. Ich arbeite wirklich für einen Freund und Mentor. Und deshalb, ich sage immer, ich habe eigentlich keinen Beruf, ich habe, glaube ich, eher eine Berufung.
Ja, ich habe vor einer Weile ein Video geguckt, das werde ich auch später zu ihm sagen. Ich habe das Video geguckt, anlässlich seines 85. Geburtstags, das er gedreht hat oder das ihr gedreht habt. Und da kam er dann zu dir ins Archiv, du saßt am Computer und dann hat er sich hinter dich gestellt, er wollte dann irgendwas zeigen den Leuten in dem Video und dann hat er auch dich als sein Sekretär und sein Freund vorgestellt. Fand ich einen wunderbaren Zeitpunkt. Ich habe dann das ein paar Mal zurückgespult, die Szene, habe dann auch geguckt, wie du da reagierst. Und man, also ich fand das eine schöne Szene auf jeden Fall, wie er dich da so als seinen Freund bezeichnet hat. Und man hat auch so ein bisschen gesehen, dass du da ein bisschen stolz bist. Und ist ja auch gut
Ja, das
so.
finde ich natürlich. Ist natürlich wirklich ein nicht alltäglicher Beruf,
Ja.
extrem abwechslungsreich und jeden Tag was Neues. Vor Corona waren wir über 200 Tage pro Jahr
Wahnsinn.
unterwegs, also kaum zu Hause. Aber das Büro hier muss dann trotzdem laufen, also alles remote und so. Also
Ja.
schon eine spannende
Ja.
Sache hier.
Mit einem spannenden, interessanten Mann und der bist du aber auch. Du tust ja auch viele, viele spannende Sachen und auch wenn man da vielleicht ein bisschen im Schatten steht, es ist ganz logisch, das ist ein großer Name, aber was du machst, ist nicht weniger wichtig und interessant. Aber gerade hast du es gesagt, Stichwort ist, dass ihr sehr viel rumgereist seid im Jahr. Was war denn für dich persönlich so der beeindruckendste Ort oder vielleicht ein Ort, zu dem sich immer wieder hinzieht, wo du sagst, das ist besonders interessant.
Also jetzt reisetechnisch muss ich sagen, also Ägypten ist natürlich sehr naheliegend hier, halt mit den ganzen Megalithbauten, wo die eben so riesige Steine verbaut haben in unglaublicher Zeit und so. Also Ägypten ist sicher eines der faszinierendsten Themen, wo wir auch jedes Jahr mit Erich noch eine Gruppe hinführen. Und die Leute denken immer, sie mit Däniken nach Ägypten, wow, oder? Und haben sie ja recht. Und deshalb sind die Reisen auch gerne gebucht. Und die denken dann aber, man kriegt dort irgendwelche Antworten. Jetzt habe ich aber schon von mehreren Leuten gehört, wir kamen mit so vielen Antworten nach Ägypten und nach 2 Wochen Ägypten kommen wir mit noch mehr Fragen nach Hause. Weil man es einfach wirklich dann auch sieht und sich Gedanken macht und überlegt, wie kann das nur sein? Was stimmt da nicht in unserer Geschichtsschreibung? Also jetzt hier im Mittelmeerraum ist es sicher Ägypten. Oder ich bin auch ein großer Fan von der Türkei, Griechenland, Türkei, so, weil da gibt es ja auch Mykene oder Tiryns, also da gibt es ja auch gewaltige Megalithbauten und auch mit den astronomischen Ausrichtungen, das ist wirklich verrückt. Und ein bisschen weiter weg, wo ich schon war in 2010, das war die letzte Reise, die Erich in die hohen Anden gemacht hat, Peru, Bolivien. Das ist natürlich ein Highlight. Also gerade in Peru, um die Stadt Cusco herum, mit diesem Sacsayhuamán, mit diesen Steinschnitten und Fräsungen bis hoch nachher zum Titicacasee, Pumapunku in Bolivien. Das ist natürlich, also das ist eines meiner größten Highlights und werde jetzt auch demnächst da wieder hinreisen für eigene Forschung.
Ah.
Ein paar Sachen sehen, die Erich selber noch nicht gesehen hat.
Das ist interessant. Kannst du da ein bisschen spoilern schon, was du da an dir anguckst?
Ja, also es ist so, dass eben es gibt verschiedene Orte, wo Erich selber nicht mehr hinreisen will, eben gerade wie die hohen Anden, eben wegen der Luftdichte und einfach insgesamt wegen der Höhe. Das ist für ihn nicht mehr möglich. Aber die Nachfrage von Leuten, die eben gern dorthin möchten, ist sehr groß. Und so meinte Erich dann, ja, dann führ doch du eine Gruppe da hin. Und dasselbe auch in Zentralamerika. War irgendwie süß, wo wir letztens, waren 2019 im Herbst, saßen wir so im Bus in Mexiko. Dann guckt er so raus aus dem Fenster und sagt: Ja, glaube Ramon, das war das letzte Mal für mich. Nächstes Mal fährst du mit der Gruppe dahin. Und das ist halt eben so ein bisschen der Plan. Ich meine, Erich kann man nicht ersetzen, das ist selbstverständlich, aber ich kann. Durch das, dass ich halt sehr viel weiß über die verschiedenen Orte, kann ich wirklich den Leuten zeigen, was Erich beschrieben hat, was ihm wichtig ist, auf was man sich achten soll. Und eben zusätzlich auch vielleicht noch Sachen, die ich dann selber aufbauend auf seinen Thesen natürlich jetzt neu erforschen werde. Und das ist jetzt sozusagen eine Rekognitionsreise, die ich Anfang April mache. Ich habe vor Ort den Brian Förster, den kennt man auch aus Ancient Aliens. Der wohnt ja in Peru und er hat ja auch ganz viele tolle Videos mit seinen Sachen, die er da gefunden hat. Und so werde ich mich mit ihm dann und einem Kollegen nach Cusco fliegen und mir auch von ihm noch ein paar zusätzliche Sachen zeigen lassen. Eben genau, einfach mal Rekognition, so dass ich dann vielleicht eben nächstes Jahr eine Gruppe nach Peru und Bolivien führen kann. Mhm.
Heißt das, wenn Herr von Däniken irgendwann mal nicht mehr kann, aus irgendeinem Grund, ich meine, hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel sozusagen, irgendwann ist es halt nun mal so weit, dass es dann wahrscheinlich nicht mehr geht mit den Reisen und gar nicht mehr geht, wirst du sozusagen in seine Fußstapfen treten und das genauso weiterführen wie er?
Ja, also es ist natürlich halt schon mein Anliegen, dass solche Sachen eben weiterhin stattfinden können. Aber Reisen ist ja nur ein Bereich von dem Ganzen eigentlich. Also ich meine, wir haben unser Magazin, das heißt ja Sagenhafte Zeiten, der Podcast, oder? Kommt alle 2 Monate raus. Und das ist natürlich wichtig, dass das auch nach seiner Zeit weitergeht und dass die Community auch weiter forscht und eben ihre Artikel auch veröffentlicht werden, die halt sonst so im normalen Mainstream nicht veröffentlicht werden. Oder das sehen wir uns als Paleoseti-Zugpferd eigentlich. Wir sind praktisch das einzige Magazin, das sich wirklich mit Paleoseti beschäftigt. Und nicht noch irgendwelche Themen von Esoterik und Spiritualität und Verschwörung und aktuelle Tagespolitik. Das lassen wir alles Schöne vorne aus. Wir kümmern uns wirklich um die Frage, ob wir mal besucht wurden, wo wir in unseren Kreisen ziemlich sicher sind, dass ja. Und das eben auch dann halt wissenschaftlichen Erkenntnis gewinnen und das zu belegen und, wie Erich es immer so schön sagt, den Zeitgeist zu entwickeln.
Genau. Bücher? Schreibst du dann auch Bücher? Willst du das auch weiterführen, dass du dann so viele Bücher schreibst?
Ja, ich habe halt sehr, sag jetzt mal so, ich habe meine Hauptaufgabe sind eigentlich organisatorische Sachen hier im Büro. Also eben Erich kriegt selber fast bis zu 200 E-Mails pro Tag und Briefe und Nachrichten und das kann man nicht alles beantworten, aber es muss halt kanalisiert werden und verarbeitet werden. Selber habe ich, ich schreibe für unser Magazin, schreibe ich seit 2015 ein Logbook, wo ich einfach den Leuten so erzähle, was bei uns gerade los ist, was wir gerade gemacht haben und so. Und aus diesen Logbüchern, die habe ich immer sehr ausführlich geschrieben, aber im Magazin selber sind es dann immer nur 1 oder 2 Seiten. Und jetzt habe ich eigentlich als mein erstes Manuskript war eigentlich ein ausführliches Logbuch von 2015 bis, was war das, 2020, um einfach mal zu zeigen, war, ja, wenn sich die Leute unterwegs mit Erich von Däniken in dem Sinn. Andererseits arbeite ich an einer Neuauflage von einem Paleoseti-Reiseführer, die Cornelia von Däniken, seine Tochter, hatte schon mal einen herausgegeben, das war 1999 oder so. Und ich habe sie dann gefragt, du, wir sollten unbedingt mal wieder eine Neuauflage machen. Das war auch noch vor Corona, wo die Leute noch gereist sind. Genau, dann meinte sie, ja, sie hätte kein Interesse, aber ich dürfte gerne, wenn ich möchte, das von ihr übernehmen und erweitern und anpassen. Und da bin ich jetzt eigentlich dabei. Das ist eine Riesenarbeit, weil auch viele neue Sachen dazukommen. Oder, genau, und meine Idee, mein Wunsch wäre daraus eigentlich so fast wie ein interaktives Buch zu machen, dass du dann zum Beispiel über QR-Codes auf der Seite oder vielleicht sogar dann im App digital auf die Ramar-Seite kommst. Das ist ein anderes Projekt, das ich mit 2 Freunden auch 2015 angefangen habe. Und es ging uns dort, das heißt ramar.space, wenn ihr das mal abchecken wollt. Und da geht es eigentlich darum, dass wir die ganzen Informationen über die Mysterien, wo Erich und ganz viele andere Forscherkollegen seit Jahrzehnten schreiben, dass wir das auch in die neue Zeit bringen, sozusagen, dass wir das digital sammeln und aufarbeiten, so dass eben auch die Information auch an jüngere Leute geht, die leider nicht mehr so viele Bücher lesen, wie das die Altvorderen taten, aber auch mit 360-Grad-Videos, mit 3D-Modellen von Steinen oder Steinformationen, die wir einscannen und unser Team dann visualisiert. Also es soll ein bisschen so Edutainment auch sein. Also werden nicht große, es sind nur Short Descriptions, also Kurzbeschreibungen der einzelnen Orte, aber natürlich mit ganz vielen Links zu den spezifischen Publikationen, wo man sich weiter reinlesen kann, wenn es einen interessiert. Und ja, eben, also das ist eine Riesenplattform, die jetzt eben auch ständig im Um- und Aufbau ist und wo wir das einfach das ganze Thema digital erhalten möchten und für eine zukünftige Generation auch erhalten. Genau, und bei uns dort ist halt, bei Ramar haben wir uns wirklich dick auf die Fahne geschrieben, Facts, Facts, Facts.
Ja.
Weil es gibt so viel Blödsinn und sorry für den Ausdruck Bullshit im Internet. Also wenn du dich irgendwie über ein Thema informieren willst, was jetzt auch eben uns wichtig ist, dann findest du so viel Blödsinn, wo du einfach gar nicht mehr weißt, was kannst du überhaupt glauben, oder? Und wir sagen einfach immer, wie bei der AS, wie bei Erich, es soll nicht um Glauben gehen, glaubst du das oder nicht? Sondern wir wollen Hard Facts dafür, wir wollen chemische Analysen von irgendwas. Oder wer hat das untersucht? Zu welchem Ergebnis ist er gekommen? Was sagt die Kritik dazu? Etc. Also wir wollen das wirklich so aufbauen, dass wenn du über ein Thema was wissen willst und saubere Informationen brauchst, dann gehst du zuerst mal zu Ramar.
Ja, ich habe mir diese Seite angeguckt. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das sehr interessant und der Aufbau ist wirklich, wirklich ungewöhnlich, aber sehr gut. Also muss ich erstmal gucken, wie ich mich zurechtfinde, aber es ging ganz schnell. Mhm. Also es ist leicht verständlich alles aufgebaut, finde ich, und sehr interessant, sehr spannend. Auch mit diesen 360-Grad-Videos, von denen du gesprochen hast, das finde ich sehr, sehr gut. Ich werde das natürlich hier unter diesem Gespräch auch alles verlinken, dass jeder, der da möchte, darauf zugreifen kann. Das ist selbstverständlich. Finde ich sehr spannend, was du schon angesprochen hast, die jüngere Generation, die nicht mehr so gerne Bücher liest und so. Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Jeden jungen Menschen, Jugendlichen sagen wir, den ich kenne, ich habe auch einen hier im Haus, einen 15-Jährigen und auch mein großer Sohn, der ist schon 20. Wenn ich mich da nach Erich von Däniken zum Beispiel frage oder irgendwie generell Präastronautik, solche Sachen, wenn ich da solche Themen anspreche, die haben nur Fragezeichen über dem Kopf, die haben davon keine Ahnung. Und was ich auch gemerkt habe, dass viele, mit denen ich gesprochen habe, das gar nicht interessiert. Also gar nicht näher nachfragen, wenn man dann die dann nicht fragen, was ist denn das eigentlich oder wer ist das eigentlich? Mhm. Finde ich immer ein bisschen schade. Was macht denn ihr so für die Jugend? Was habt ihr da irgendwie so Programme, dass ihr extra für die Jugend was tut?
Ja, also es gab früher bei der AS gab es eine Jugendabteilung, also die Jugend AS, wo einfach so zwischen 4, also sag mal zwischen 12 und 20-Jährige sich auch eben selber organisiert haben, auch an den One-Day-Meetings irgendwas einen Stand hatten und so, um eben die Jugendlichen ein bisschen zu motivieren oder zu informieren überhaupt. Es ist ein bisschen das Problem, respektive da haben dann die einen oder anderen, die das organisiert haben, dann aufgehört, weil sie irgendwie älter wurden und in den Beruf gingen und nicht mehr jugendlich waren und so. Und was ich dann halt eben auch leider festgestellt habe, ist, dass, oder ist nicht leider, ist halt einfach so, dass gerade bei den Jugendlichen, da bist du ja noch am Suchen, was sind deine Interessen, wie willst du dein Leben anpacken und solche Geschichten. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich dort, sage ich jetzt mal, bei den 14- bis 16-Jährigen halt sehr schnell die Interessengebiete auch immer verändern oder einfach dynamisch sind, so sage ich mal. Und durch das, also als ich hier angefangen habe, da meinte der Ulrich Dopatka, der das früher ins Leben gerufen hat, meint dann auch, könntest du nicht da mal gucken und das wieder in Gang bringen? Habe ich mir wirklich eben lange überlegt, was man machen könnte. Ich war ja selber dann auch nicht mehr jugendlich. Ja, Und bin dann eben auch zum Schluss gekommen, dass wir halt eher jetzt eben über so eine Internetplattform wie Ramar eher die Jugendlichen angehen können. Was ich festgestellt habe, was einerseits sehr gut ist und andererseits auch ein bisschen schwierig, die Ancient Aliens-Serie. Oder? Da haben wir gemerkt, dass auch viel mehr jüngere Menschen jetzt auch zu Däniken-Vorträgen kommen. Oder einfach auch insgesamt auch Leser von unserem Magazin oder so. Jetzt habe ich ganz viele Neuanmeldungen, so, die sind so im Alter zwischen vielleicht 25 bis 35, oder? So ungefähr auch in meinem Alter, so, wo einfach die Leute sich dann wirklich was für das Thema wirklich interessieren und sich da auch richtig reinarbeiten. Und eben, also einerseits war es ja gut, dass Ancient Aliens eben in den Mainstream-Medien angekommen ist und eben auf Kabel 1 ja auch läuft und ungeklärte Phänomene. Das bringt halt sehr viel, sage ich mal, Bewusstsein oder einfach die Leute merken, hey, hallo, das hab ich mich auch noch nicht gefragt, dann will ich mal nachgehen oder dass die Leute sich ein bisschen auf das Paläoseti-Thema sensibilisieren. Ankerum sind wir manchmal nicht wirklich glücklich mit den einzelnen Episoden, weil da einfach Sachen zum Teil an den Haaren herbeigezogen wird oder auch Themen vermischt werden, die wir so niemals unterschreiben würden. Oder? Also von dem her eigentlich einerseits sehr gut, dass es mal in der breiten Öffentlichkeit ankommt, andererseits eben, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht glauben, sondern eruieren und Facts
Ja,
rausholen. Oder?
ist halt oft ein bisschen reißerisch alles präsentiert, ne?
Ist halt Hollywood, oder?
Ja, genau.
Also die haben auch ein ganz anderes, Amis, die ticken anders, die haben eine andere Art, wie sie Fernsehen machen als wir.
Ja. Ich habe vorhin noch mit dem Junior oben gesprochen, der sitzt gerade oben und spielt PlayStation. Und da
Okay.
habe ich mit ihm über, jetzt mit wem ich rede, gesprochen, mit dir und mit, und überhaupt weiß, um was es da geht. Da sagt er, nee, aber ich habe gestern ein cooles Video auf TikTok gesehen, sagt er. Dann holt er so sein Handy raus, macht TikTok auf und da zeigt er mir, wie klein eigentlich wir und unser Sonnensystem im Universum sind. Da siehst du so ein Video, was immer weiter rauszoomt. Ne? Erst sieht man nur die Erde und dann sieht man unsere Milchstraße und so weiter und so weiter. Und wie klein wir eigentlich sind. Und das fand er ganz faszinierend. Da habe ich mir gedacht, genau da musst du ansetzen bei den Jugendlichen. Du musst dein Zeug auf TikTok stellen und auf Instagram und Facebook. Facebook wird gar nicht so genutzt, habe ich gemerkt. Bei den Kids hier zumindest nicht so, sind nicht so Facebook-Fans. Aber TikTok und Instagram und so, da sind die wie verrückt. Und da guckt er sich auch solche Sachen an, na, komischerweise.
Ja, eben da haben wir halt dann das Ding, oder wieso, also wenn man jetzt die Frage stellt, wieso haben wir keinen TikTok- oder Instagram-Kanal, ist halt das, weil das ist vor allem für Medien, bewegte Bilder und Fotos taugen da nicht sehr viel. Was ich meine, ist die ganze Aufbereitung von solchen Videos, von solchen Sachen oder das zu produzieren, oder? Wir sind hier ein kleines Büro, ich und Erich, oder? Hier in Interlaken in der Schweiz, dann haben wir noch drei Redaktionsmitglieder und das war's dann, oder? In dem Sinn. Also im Prinzip hat niemand von uns Zeit, überhaupt sowas zu produzieren und die Leute wollten dann am liebsten wollen was von Erich sehen und nicht von irgendjemandem, oder? Und ich bin jetzt froh, dass wir halt schon Erich seinen YouTube-Channel gut aufbauen konnten und auch sehr professionell. Das macht jetzt eine Firma, also Kollegen von uns in England, die wirklich sich den ganzen Tag nur mit dem beschäftigen, weil früher, wo ich es alleine gemacht habe, war das einfach dilettantisch, weil ich dort einfach mich nicht auskannte und tausend andere Sachen im Kopf habe, dass mir das einfach nicht gereicht hat, dass ich das wirklich gut hätte machen können. Aber ja, jetzt auch während Corona haben wir hier unser eigenes Greenscreen-Studio aufgebaut, so dass wir dort auch eben über Zoom wie jetzt auch dass Erich Leute interviewt, die interessant sind. Mal den Spieß umgedreht.
Ja, das ist cool.
Genau.
Werde ich natürlich auch verlinken. Wir werden hier
Okay.
alles verlinken, was wichtig ist.
Unbedingt, ja.
Unbedingt machen wir das. Was gibt es auch manchmal Tage oder Zeiten, in denen ihr vielleicht beide zusammensitzt und zweifelt an all dem, was man so tut? Gibt es solche Tage, wo man ein bisschen deprimiert ist, ein bisschen zweifelt? Ist das alles so das Richtige, was wir hier tun?
Ich weiß, was du meinst, aber Zweifel an unserem Thema haben wir nicht. Wir haben meistens einfach nur Zweifel an der Menschheit und den einzelnen Menschen.
Ja.
Das ist ein bisschen das, oder? Weil, wie gesagt, das war mal eine Hypothese, aber in den letzten 60 Jahren hat Erich und die ganze Community so viele Fakten und Indizien erarbeitet, dass wir sind sicher, das hat so stattgefunden. Also diesbezüglich, bezüglich der Theorie, dass wir besucht wurden von Außerirdischen und die uns beeinflusst haben und die Zivilisation gebracht haben, etc. Da gibt es keinen Zweifel für uns. Wir wollen halt eben über den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, wollen wir auch eben die Wissenschaftler oder andere Leute, die sich für sehr seriös halten, auch dahingehend informieren, hey, hallo, hier, das sind die Informationen dazu, macht euch euer eigenes Bild. Wenn ihr in eurer dogmatischen Meinung bleiben wollt, können wir es auch nicht ändern, oder? Aber die Informationen, um sich damit zu beschäftigen und sich seine Beweise zu finden, also die sind definitiv da jetzt nach dieser Arbeit von Erich und anderen Autoren.
Das ist auch Teil meiner Frage gewesen und Anlass, warum ich das gefragt habe, denn egal wie lange man sich mit diesem Thema beschäftigt, es wird ja, natürlich hat das eine riesen Fanbase, dieses Thema, das ist mir völlig bewusst, dass das eine riesen Fanbase hat, nicht nur um Erich von Däniken und um dich jetzt, sondern auch generell die Präastronautik hat ja eine große Fanbase in der grenzwissenschaftlichen Szene. Aber es ist ja trotzdem ein Thema, genau wie alle anderen Themen im grenzwissenschaftlichen Bereich, das ab und an mal ein bisschen belächelt wird und in der Öffentlichkeit auch gerne mal ein bisschen durch den Kakao gezogen wird. Und irgendwie, manchmal müsste man sich denken, da hatte ich letztens mit jemandem drüber gesprochen, habe ich gesagt, irgendwann müsste man doch mal denken, dass so ein paar, nennen wir es mal, die seriöse Wissenschaft zum Beispiel, dass die mal sagt, hey, da ist wirklich was sehr merkwürdig, wie eine Sache, die werde ich nachher von Däniken auch fragen, in Peru dieser Berg, der abgeflacht ist und um den sich offenbar niemand kümmert, wo den offenbar niemand interessiert, warum, wie, was und keiner sagt, okay, da forsche ich jetzt mal ein bisschen genauer nach, interessiert irgendwie keinen.
Ja, genau. Also die Facts sind ja da. Also zum Beispiel eben gerade in der Region Nazca hat man ja diese dreifingerigen Mumien gefunden, die auf alle möglichen Arten analysiert wurden, DNS, mechanisch, körperlich, alles. Und wo es einfach wirklich wissenschaftliche Studien gibt, dass das nichts mit unserer menschlichen Spezies zu tun hat. Die sind dort gefunden worden. Kannst du nachher vielleicht Erich noch ein bisschen zu befragen. Es gibt diese Informationen und wissenschaftliche eben Untersuchung, aber es interessiert kein Schwein. So, es wird nicht ernst genommen. Oder? Das ist das Problem. Ich sage immer, früher war das, es ist halt nicht möglich wegen den ganzen Strukturen, oder auch in der Wissenschaft. Ich sage immer, früher war das Dogma das Problem der Religion. Ja. Heute ist das Dogma das Problem der Wissenschaft, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das schränkt halt schon enorm ein. Ankerum eben, müssen wir schon sagen, es gibt jetzt immer wie mehr Wissenschaftler, die auf unser Thema zukommen, sprich Avi Loeb, oder? Der Astrophysiker von der Harvard University, der in seinem Buch definitiv beweist, dass dieser Oumuamua-Komet da, dass das kein natürliches Objekt war. Aus x verschiedenen Gründen. Es hat beschleunigt beim Verlassen unseres Sonnensystems. Es hat nicht die Reflexion von einem normalen Kometen, es hat keinen Schweif etc. Also es gibt so viele verschiedene Indizien. Also wer es wissen will, der kann es wissen. Und die anderen ignorieren es einfach. Was soll man sagen, oder?
Ja.
Ich glaube, Einstein hat mal gesagt, Meinungen ändern sich nicht, Meinungen müssen aussterben. Irgendwie so war das, glaube ich.
Das stimmt, ja. Da hat er auch recht. Egal, ob er es jetzt so gesagt hat oder nicht, das stimmt auf jeden Fall.
Irgendwie sowas.
Avi Loeb war ja auch bei uns im Podcast. Wir hatten die Chance, mit ihm zu sprechen. Und da hat er gesagt, dass einer seiner Kollegen meinte, als es um Oumuamua ging, er wünschte sich, es hätte ihn nie gegeben. Dann müsste er sich nicht den Kopf zerbrechen über Oumuamua. Das hat sein Kollege gesagt. Er wünschte sich, dass es wird ihn nie geben. Und wir hatten eben auch darüber gesprochen, dass viele halt in ihrer Bubble bleiben und da nicht aus ihrer Comfortzone, wie man so schön sagt, die wollen da nicht raus. Und wie gesagt, so habe ich es gelernt, so mache ich es auch. Das ist schade. Das ist, weiß nicht, Wissenschaft lebt ja davon, dass man ein bisschen out of the box denkt.
Wissen schaffen.
Ja.
Eigentlich.
Ja. Zum Schluss vielleicht noch, mich würde noch interessieren, was treibt dich persönlich an, diese Arbeit immer weiterzuführen und nicht damit aufzuhören? Was ist denn dein persönlicher Antrieb, dein innerer Antrieb?
Ja, also einerseits das, was wir jetzt die ganze Zeit auch besprochen haben, auch einfach das Vermächtnis zu schützen, die Legacy von Erich. Ich weiß, niemand kann Erich vertreten oder ersetzen, aber meine Aufgabe sehe ich darin, halt einfach seine Arbeit zu schützen, sodass sie auch für die nächsten Generationen noch pur erlebt werden kann oder nachgelesen werden kann, dass ihm nicht Worte im Mund umgedreht werden. Und zusätzlich halt eben die ganzen eigenen Forschungen, wo ich jetzt reingekommen bin. Eines meiner Steckenpferde ist ja das Tauchen, also auch die Unterwasserarchäologie. Ja. Weil da gibt es für mich ein ganz schlüssiges Argument. Wenn wir, wie wir es ja wissen, haben wir weltweit unter dem Meeresspiegel, also um die 30 Meter, haben wir riesige menschengemachte Gebäude, Anlagen, Megalithen etc. Jetzt haben unsere Vorfahren unter Wasser gebaut. Oder? Das bedeutet, diese Konstruktionen müssen da gewesen sein, bevor der Meeresspiegel um 30 bis 100 Meter angestiegen ist. Und wenn du da nachfragst bei den Experten, dann heißt das nach der letzten Eiszeit so rund 10.000 Jahre her. Wenn du aber vor 10.000 Jahren in unseren Geschichtsbüchern guckst, dann sind wir Steinzeitler, fellbehangene Jäger und Sammler, oder? Und nicht eine Zivilisation, die eben solche Sachen hätte bauen können. Und damit, mit dieser Forschung, wir haben jetzt ganz viele Orte, die wir jetzt auch in den nächsten Jahren irgendwie mehr auch ansteuern werden. Ich hatte ja schon mal was in Malta gemacht mit dem Thorsten Morawitz, wo wir eine Unterwasseranlage gefunden haben. Und da gibt es noch so viele Punkte auf der Welt, die man ansteuern muss, und um den Menschen zu zeigen, hey, hallo, hier haben schon Gebäude gestanden, bevor überhaupt der Meeresspiegel angestiegen ist. Im Prinzip bedeutet das dann, dass einfach unsere Geschichtsschreibung nicht stimmt. Und das ist das, was ich eben auch also es kann rauskommen, was will, aber ich möchte einfach, dass man unsere Vergangenheit auch mal mit anderen Augen betrachtet, weil es stimmt so viel nicht in unserer Vergangenheit, und dafür müssen wir halt einfach Beweise, Proofs und Fakten finden und genau zusammentragen. Das ist eines meiner Steckenpferde, und natürlich auch weiße Flecken auf der Landkarte, die wir wo noch nicht so erforscht wurden zu unserem Thema. Ich denke da zum Beispiel an das riesige Russland oder China, wo es einfach noch unendlich viele Sachen gibt, die noch zu entdecken oder in Kontext zu bringen sind mit unserer Theorie.
Sehr spannend. Du bist da sehr leidenschaftlich, das kann man raushören, und das finde ich mega gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten.
Das war wirklich sehr spannend. Danke dir für die Möglichkeit.
Sehr, sehr gerne.
Super.
Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss.
Perfekt. Immer wieder gern. Also wenn mal wieder was Neues auftaucht oder so, meldest dich einfach.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja.